ARD Sounds.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Nichts geht mehr in diesem Land, die Bahn fährt nicht pünktlich, Straßen voller Schlaglöcher, Energie wird immer teurer. Ich habe Sorge um meinen Job und Angst davor, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist. Und die globalen Krisen, für die es keine Lösung gibt, die nehmen kein Ende. Wie schön wär's, wenn die Welt wieder so übersichtlich wäre, wie sie früher schon nicht war. Haben Sie diese Sätze in der letzten Zeit auch öfter gehört in Ihrem Umfeld oder sogar gedacht? Oder sind Sie eher der konstruktive, optimistische Typ und sagen, objektiv geht's uns doch eigentlich sehr gut heute, wir jammern auf hohem Niveau. Immerhin dürfen wir ja auch wählen und leben in einer funktionierenden Demokratie. Und wenn wir gemeinsam anpacken, dann können wir auch alle Krisen, die uns heimsuchen, gut meistern. Unser heutiger Gast hat erforscht, wie wir mit der allgegenwärtigen Krisenstimmung umgehen und was passieren muss, damit Demokratiefeinde möglichst nicht davon profitieren. Ich begrüße ganz herzlich den Soziologen Professor Dr. Matthias Quent, zugeschaltet per App. Hallo, Herr Quent.
Hallo.
Die Zeit nannte Matthias Quent einen der kenntnisreichsten Experten des Rechtsextremismus. Keine Macht der Ohnmacht ist der Titel seines aktuellen Buches, Untertitel, wie wir Krisen bewältigen und uns gegen Faschismus wehren. Wir lernen darin nicht nur, inwiefern Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle mit dazu beitragen, dass Menschen ihr Vertrauen in die häufig ja so komplizierte Demokratie verlieren und sich auf einfache Lösungen spezialisieren. Wir bekommen auch Inspiration. Auf wissenschaftlicher Grundlage, was muss passieren, damit Menschen besser mit Krisen umgehen, ihre Zukunft in die Hand nehmen und damit auch die Demokratie erhalten. Ich starte heute mal mit einer Frage einer Hörerin an Sie, Herr Quent, eine persönliche Frage. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal ohnmächtig gefühlt, Herr Quent?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie gar nicht gut beantworten, weil ich eigentlich aufgehört habe, dass im Prozess des Buchschreibens das ohnmächtig fühlen als etwas Schlechtes wahrzunehmen. Ich habe sicher, vielleicht der Klassiker, man scrollt durch ein soziales Medium und liest eine Nachricht und denkt sich, das kann doch alles nicht wahr sein, was kann man denn da tun, kann man da nichts tun. Na, vielleicht kann ich es doch konkreter machen, als Erfahrungen und Zustände rund um Christian Ulmen vor wenigen Tagen öffentlich gemacht wurden. Da steigen wir jetzt gleich tief ein. Dieser jahrelange sexuelle Missbrauch über virtuelle Medien. Ich muss sagen, da fühle ich mich schon auch als Mann ohnmächtig und hilflos, weil ich mich frage, wenn so etwas passiert, und das ist ja leider kein Einzelfall, wie können Frauen eigentlich Männern noch vertrauen? Was können wir dazu beitragen? Mhm. Und die Antwort darauf lässt mich dann schon etwas hilflos zurück. Das ist was mich in den letzten 2-3 Tagen nochmal verstärkt beschäftigt hat und auch hilflos fühlen lässt.
Ja, das hat Sie möglicherweise ohnmächtig fühlen lassen. Geht vielleicht anderen Menschen auch so, die das gelesen haben und in den sozialen Netzwerken sich umschauen. Inwiefern ist jetzt Ohnmacht ein Schlüsselbegriff für Sie, wenn man die gegenwärtige Polykrise beschreiben will und das, was da mit der Demokratie passiert?
Ohnmacht ist in verschiedener Hinsicht ein Schlüsselbegriff. Er war es historisch schon. Ich beziehe mich ja auf einen Aufsatz von Erich Fromm aus den 1930ern, der damals schon feststellte, dass die Hilflosigkeit des Individuums der Kern der autoritären Philosophie ist, also eine der Ursachen für das Erstarken des Faschismus. Weil wenn wir uns hilflos fühlen, wenn wir nicht das Gefühl haben, die Welt, die politische Umgebung, unser Leben mitbestimmen, beeinflussen zu können zum Positiven, dann wächst die Verlockungskraft, die Versuchung von denen, die sagen, wir schlagen jetzt einfach alles kaputt und die Komplexität der Welt, die Abhängigkeiten, die interessieren uns nicht. Wir leugnen sie einfach und so wie das Donald Trump macht, schaffen eigene Tatsachen. Diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht ist ein Widerspruch zur Demokratie, weil da sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, ja der Souverän. Die Demokratie ist das Versprechen, den Menschen aus der Fremdbestimmung durch Könige, Fürsten und so weiter zu befreien. Und darum ist es so ein Kernthema.
Das Gefühl der Ohnmacht in einer Demokratie, Sie sagen, es ist ja bemerkenswert, weil die Demokratie verspricht uns ja, ihr sollt mitgestalten, ihr könnt mitmachen. Was sagen denn Ihre Studien, Ihre Forschungen? Wie hoch ist denn der Anteil derer, der sagt, ich fühle mich ohnmächtig in dieser Demokratie?
Also das Interessante ist, dem Buch liegt ja eine empirische Studie, also eine Bevölkerungsbefragung zugrunde, wo wir unterschieden haben zwischen dem Gefühl, zwischen einem ohnmächtigen Gefühl und dann dem Verhalten, ich kann nichts tun. Und das Interessante ist, in Reaktion auf 10 unterschiedliche Krisenszenarien, die abgefragt wurden, sagen die meisten Menschen, jeweils eine Mehrheit, dass sie emotional eigentlich im Kampfmodus sind, dass sie also im Grunde was tun wollen. Wenn man sie aber nach dem Verhalten fragt in derselben Krise, dann sagen sie, ich konnte gar nichts tun. Und das ist eine große Blockade. Mehr als die Hälfte der Leute in der Regel, die sagen, ich konnte gar nichts tun. Also wir sind emotional aktiv. Aber auf der, wenn es darum geht, was kann man eigentlich tun, was kann ich beitragen, dann sagen die Menschen, ich kann gar nichts tun. Und das ist eine ganz schwierige Blockade letztlich von aufgestauter Energie. Und wenn wir das auf dann im statistischen Verfahren der Clusteranalyse, im Buch erkläre ich das sehr verständlich, hoffe ich jedenfalls, kommt man dann darauf, dass die Gruppe, die wirklich verdichtet ohnmächtig sind, das sind fast 30% der Bevölkerung.
Ja, also es gibt aber dann, wenn ich Sie richtig verstehe, auch die Gruppe, die sagen, ich fühle mich ohnmächtig, aber ich kann auch was tun. Gibt es diese Gruppe auch?
Selbstverständlich. Und das ist ja auch nicht einheitlich. Nicht alle sind in allen Bereichen immer ohnmächtig, sondern es gibt Situationen, es gibt auch Themen, die für eine Person vielleicht so wichtig sind, dass man dann doch ins Handeln kommt, sondern es geht um allgemeine Trends und Tendenzen. Und ja, der Gegenpol der Ohnmächtigen, das ist die Gruppe der Kämpfenden, also diejenigen, die im Grunde immer im Engagement-Modus auf Krisen reagieren, die ist ungleich kleiner, etwa 16%, 17%. Und dazwischen liegen Gruppen, die dann den Rest der Bevölkerung ausmachen. Ich habe sie beschrieben mit den Resignierten und die Flexiblen, die also zwischen diesen Maximalpolen, zwischen Ohnmächtigen und Kämpfenden agieren.
Wir sehen uns ja alle nach Selbstwirksamkeit. Also das, was ich tue, das soll eine Veränderung bringen. Das ist ja auf der Arbeit bei vielen auch so. Warum, wenn Sie da mal nachfragen bei den Leuten, warum haben denn heute viele Menschen, gerade auch solche, die gewählt haben, die ihr Kreuzchen machen dürfen, trotzdem das Gefühl, das ist kein Akt der Selbstwirksamkeit?
Viele Menschen haben das Gefühl, dass es schlicht nichts bringt. Und ehrlicherweise muss man sagen, das Gefühl ist auch nachvollziehbar. Wenn wir uns an Versprechen aus dem Wahlkampf erinnern, die dann sehr schnell auch bei der vergangenen Bundestagswahl auf einmal über Bord geworfen wurden. Das Grundgesetz wurde geändert, es wurden Schulden aufgenommen, noch mit dem alten Bundestag. Jetzt lesen wir in der Zeitung über Studien, die sagen, dass bis zu 95% der Neuverschuldung zweckentfremdet verwendet werden durch die Bundesregierung. Und dazu kommt dann noch die agitatorische Verstärkung, die da oben hören eh nicht auf euch, der Bürger kann nichts mehr sagen. Das ist schon wirklich schwierig geworden. Ich kann durchaus verstehen, wenn Menschen sagen, naja, aber im Grunde zählt meine Stimme doch eh nicht so viel wie die von denjenigen, die viel Geld für Lobbyismus beispielsweise ausgeben können. Also das sind schon auch reale Ohnmachtszustände, die dazu führen, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie politisch nicht so gehört werden, wie sie das eigentlich wollen, dass sie sich nicht repräsentiert fühlen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Unterschiede auch ganz systematisch sind. Wer sich häufiger fremdbestimmt fühlt, hat häufiger auch ein statistisch geringeres Bildungsniveau, verdient weniger, fühlt sich häufiger einsam. Also es hat durchaus auch was mit der eigenen Verortung im Leben zu tun, aber natürlich auch mit politischen Perspektiven und Entwicklungen.
Kritiker könnten jetzt möglicherweise sagen, die uns zuhören, wenn in einer Demokratie viele Menschen eine deutlich andere, ich sage jetzt mal Migrationspolitik wollen oder wenn sie eine deutlich andere Klimapolitik wollen, eine andere Wirtschaftspolitik und dann erleben sie ist, dass eine Regierung aus welchen guten Gründen auch immer das nicht liefern kann, weil diese Richtung vorgegeben scheint. Ist das nicht auch eine Erfahrung von Ohnmacht?
Absolut. Und das ist die zentrale Erfahrung, die dazu führt, dass im Grunde seit Anfang der 2000er Jahre das Vertrauen in die Politik, in das Funktionieren der Demokratie langsam zurückgeht und in den letzten Jahren dann ganz massiert. Weil im Zuge der Globalisierung, insbesondere der Märkte, die globalen Verstrickungen immer komplizierter geworden sind. Der verstorbene Jürgen Habermas hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das dazu führt, dass gerade Bürgerinnen und Bürger nicht mehr das Gefühl haben und oftmals zu Recht das Gefühl haben, dass sie mit der Wahl von Landesparlamenten oder auch von nationalen Parlamenten eigentlich noch die Kontrolle besitzen. Und die globalen Krisen, von der Wirtschaftskrise 2008 über alles, was an Migrationskrise, Corona und die Kriege und so weiter kommen, die haben diese Zustände, die ja nicht nur gefühlt sind, sondern Realität, nochmal verstärkt, dass die Handlungsspielräume immer kleiner werden. Und in Reaktion darauf ist der Irrationalismus, also wie Donald Trump dann zu sagen, naja, CO2-Emissionen, die sind überhaupt nicht klimaschädlich. Im Wahlprogramm der AfD in Rheinland-Pfalz steht das im Grunde genauso drin. Also die Realität, die unsere Handlungsspielräume einengt, diese einfach zu leugnen, das ist verlockend. Das ist aber im Kern das, was Faschismus ausmacht, weil es die Abwehr der Realität und der Suche nach Kompromiss und nach vernünftigen Lösungen ist.
Eine Ergänzung sendet uns unser Hörer Klaus Roth über WhatsApp. Ich lese mal vor. Rassismus, rechte Strömungen und das alles sind doch ein Phänomen unter anderem von mangelnder Kommunikation. Hat die Politik und haben die Medien nicht den Fehler gemacht, dass viele Themen alternativlos dargestellt wurden und damit jede andere Meinung oder jeder andere Lösungsweg vorweg abgestempelt wurde, fragt Herr Roth. Ja, alternativlos ist so ein Begriff, der in solchen Diskussionen ja sehr oft auftaucht. Frau Merkel hat ihn, glaube ich, mal geprägt.
Ja, er stammt eigentlich von Frau Thatcher, die mal sagte, Tina, there is no alternative. Das ist im Grunde das politische Konzept des Neoliberalismus, zu sagen, anders geht es jetzt nicht. Und in der Tat, es ist kein Wunder, dass die AfD sich Alternative genannt hat, weil sie damit sehr schlau in der Kommunikation genau diese Alternativlosigkeit, eine Alternative versucht entgegenzusetzen, wie real die politischen Konzepte dann auch immer sein mögen. Aber ja, genau das ist der zentrale Punkt. Wir haben das Gefühl, in einer Welt zu leben, in der alles alternativlos ist, was im großen politischen Bahn verläuft und dass die Räume des Diskurses, der Auseinandersetzung sich im Grunde nicht trauen, radikal im besten Sinne, nämlich den Dingen an die Wurzel gehend, zu argumentieren. Und es gibt immer eine Alternative. Die Alternative kann viel, viel schlechter sein. Die Alternative kann viel, viel besser sein. Aber so zu tun, als wäre die Gesellschaft, die Politik im Grunde naturwissenschaftlich vorherbestimmt. Das gilt für den Klimawandel und für einige Teile. Aber im Grunde macht ja Demokratie gerade aus, dass wir sie gestalten. Die Zukunft ist ungeschrieben. Ich würde dem Leser, dem Zuhörer da absolut zustimmen.
Wenn man überlegt, woher kommt dieses Ohnmachtsgefühl, könnte man jetzt ja auch mit der Gegenseite oder mit der anderen Seite mal argumentieren und sagen, gewisse Ohnmachtserfahrungen gehören ja zu der Demokratie dazu, wie wir sie haben. Also wir haben dieses repräsentative System. Dazu gehört ja, dass ich als Bürger eben nicht jeden Tag jede Einzelheit bestimmen kann. Und das ist ja auch pragmatisch. Wenn man das dann schon als Ohnmacht empfindet, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig.
Ja, das beschreibe ich im Buch, dass der erste Weg zum Umgang, der erste Schritt mit dieser Ohnmacht ist, sie anzuerkennen, weil die Demokratie ein gewisses Maß an Ohnmacht voraussetzt. Das müssen wir akzeptieren. Wir brauchen eine Ohnmachtstoleranz. Weil erstens das Gegenstück davon ist die faschistische Allmachtsfantasie, die also sagt, ich kann alleine alles sprengen und die Kontrollinstitutionen loswerden will und so weiter. Und außerdem, weil aus der Einsicht, dass natürlich ich als einzelne Person, ganz egal wie mächtig oder nicht mächtig ich real bin, nicht alle diese Probleme globalen Verstrickungen lösen kann. Also aus der Auseinandersetzung damit, ja, ich fühle mich ohnmächtig, was heißt das eigentlich? Okay, es ist normal, ohnmächtig zu sein in einem gewissen Maße, kann auch dann eine neue Kraft entstehen zu sagen, also ich setze mich mit dem auseinander, ich wirke mit meinen Möglichkeiten, überwinde damit einen Teil der Ohnmacht, akzeptiere aber, dass wenn meine Partei die Wahl verloren hat, ja, dann stelle ich das nicht in Frage, wenn es ein fairer Prozess war und dann versuche ich nicht, das Parlament zu stürmen, so wie wir das leider auch sehen mussten, sondern ich akzeptiere es und meine Partei und ich muss dann eben mich mehr anstrengen fürs nächste Mal. Das ist auch demokratische Ohnmachtstoleranz.
Mhm. Wenn wir über Repräsentation reden, müssen wir natürlich auch drauf schauen, viele Menschen fühlen sich teilweise nicht repräsentiert durch die Menschen, die zum Beispiel im Bundestag sitzen. Das wird ja auch häufig kritisiert, da sitzen oft Akademiker und ganz normale, ländlich geprägte Menschen mit anderen Bildungsabschlüssen oder Berufsabschlüssen kommen eher selten vor. Wie bedeutsam ist denn diese Repräsentationslücke, was die Ohnmacht angeht, in Ihren Augen?
Das ist auch ein ganz wichtiger Grund für die Erfahrung, nicht gehört, nicht gesehen zu werden, zumal sich das ja nicht nur auf die politische Repräsentation bezieht, sondern auch auf die öffentliche Anerkennung. beispielsweise die, ich sage jetzt in Anführungszeichen, das kann man im Radio nicht sehen, aber in Anführungszeichen die einfachen Berufe, Berufsgruppen, Arbeiterinnen, Arbeiter, gemeint ist also kein sehr hoher Bildungsabschluss, die ja teilweise besser verdienen, die den Alltag gerade in ländlichen Regionen prägen, die sich auch stark für die Gemeinschaft einsetzen, für Vereine, für das Miteinander im Sport und andere Aspekte. Das Menschen haben, das zeigen viele internationale Studien in den vergangenen Jahrzehnten der Bildungsexpansion, der sogenannten Bildungsexpansion, den Eindruck bekommen, dass nicht hohe, nicht akademische Bildungsabschlüsse und die damit verbundenen Lebensentwürfe im Grunde entwertet werden oder entwertet wurden. Und diese Erfahrung kann man im Alltag häufig machen. Und sie ist einer der zentralen Gründe, übrigens auch für den erstarkenden Rechtsextremismus, wenn man sich Unterschiede anschaut, die sind zwischen den Bildungsniveaus, und das sagt ja nichts über die individuelle Leistungsfähigkeit oder den Intellekt aus, sondern in der Regel vor allem über den sozialen Hintergrund, über die Herkunftsfamilie. Das ist einer der wichtigsten Treiber für diese gesellschaftliche Polarisierung, die wir sehen. Da sind die Unterschiede sogar größer als zwischen Ost und West.
Stefan Schweizer hat uns geschrieben, auch eine WhatsApp an 0681 65 100. Er schreibt, es gibt die These, dass es der AfD reiche, die vorhandenen Ängste vieler Menschen zu spiegeln. Lösungsvorschläge würden nicht erwartet. Schon die Ängste zu teilen sei Grund für den Wahlerfolg. Teilt Herr Quent diese These?
Das ist unheimlich wichtig, diese, ich würde sogar sagen, die Abwesenheit von realistischen Vorschlägen macht es erst recht so attraktiv, weil die AfD und andere Rechtsaußenkräfte sich eben nicht in dieser vermeintlichen Alternativlosigkeit gefangen halten, sondern dann mit Antwortversuchen kommen, die politisch völlig unrealistisch sind. Ja, also auch wenn man alle Geflüchteten aus Deutschland abschieben würde, würde das nicht reichen, so wie im Programm suggeriert wird, um hier alle die sozialen Probleme zu lösen, Bildungsprobleme und so weiter. Wenn man an die Familienpolitik denkt, neue Deutschland machen wir selber. Ja super, der Fachkräftemangel lässt sich dann vielleicht in 18 oder 20 Jahren, aber anders thematisieren oder anders kontextualisieren, aber doch niemals lösen. Also das sind ja Scheinlösungen, die vorgegeben werden, um zu tun, als gäbe es eine Alternative etwa zur Anwerbung von Fachkräften. Ich würde aber sagen, dass es nicht nur wichtig ist, diese Alternativen zu behaupten, auch wenn sie unrealistisch sind, sondern diese auch zu emotionalisieren. Und das ist das ganz Zentrale. Da spielt Angst eine Rolle, aber mehr und mehr auch Hoffnung. Die äußerste Rechte ist nicht mehr nur die Partei oder die Kraft der Angstmache und der Untergangsfantasien, sondern im Gegenteil einer großen ein Kollege Johannes Hilje hat mal geschrieben, eine Wohlfühlideologie, ein Wohlfühlraum eigentlich, weil was ist damit gemeint, wenn man sich diese Veranstaltung anschaut, wenn man sich das Auftreten anschaut? Wir sind die Erlöser. Das ist die hoffnungsvolle Botschaft für das Milieu der Rechten. Es ist nicht mehr nur die Angstkommunikation, sondern es ist tatsächlich auch eine positive Energie aus deren subjektiven politischen Perspektive, die Menschen begeistern kann und sagen, ja okay, also die anderen können uns nicht mehr helfen, das können nur die. Und das ist durchaus auch mit vielen Hoffnungen verbunden, die enttäuscht werden, wenn sie an die Macht kommen, aber die als Bewegung doch funktionieren.
Wir haben über Gefühle vorhin gesprochen. Wenn das stimmt, auch was der Hörer schreibt, und wenn auch die Gefühle so wichtig sind, kann es sein, dass diejenigen, die sich liberale Demokraten nennen, einfach in der vergangenen Zeit ganz stark nicht berücksichtigt haben oder unterschätzt haben, wie wichtig Gefühle in dieser Demokratie sind und dass die auch angesprochen werden müssen.
Ja, das ist zunehmend aus dem Blick oder auch aus den politischen Strategien geraten. Man arbeitet eher mit allgemeinen Wohlfühlfloskeln. Das ist auch ein Paradox, auf das einer der Vordenker unseres Grundgesetzes bereits hingewiesen hat. Karl Löwenstein, ein Verfassungsjurist, der das Konzept der wehrhaften Demokratie erfunden hat. Und er hat in den 1930er Jahren geschrieben, dass der Faschismus keine Philosophie ist, er ist die Technik der politischen Emotionalisierung. Demokraten aber, vor allem der demokratische Staat und die Kräfte, die ihn tragen, die können gar nicht so emotionalisieren, weil ihr Kern letztlich die Vernunft und der Kompromiss ist. Das ist eine asymmetrische, eine ungleiche Situation, eine starke Emotionalisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist diese Emotionalisierung so gar nicht möglich. Ich würde sagen, das stimmt nur bedingt. Man hat durchaus demokratische Emotionen, aber die finden vielleicht weniger bei staatstragenden Parteien und Institutionen statt als in der Kultur, in der Zivilgesellschaft, bei Konzerten, im Sport. Also all das, was sozusagen den demokratischen Alltag und seine Freiheitsmöglichkeiten ausmacht, da ist Emotion auch wichtig, da ist Emotion richtig und darum sind auch diese Räume so wichtig, die leider auch im Zuge der Entwicklung der letzten Jahre und der aktuellen Rahmenbedingungen immer kleiner werden.
Das würde bedeuten, diese Räume sollte man fördern. Und auf der anderen Seite sollte man sich also als liberaler Demokrat nicht gemein machen mit dieser Emotionspolitik. Weil man könnte ja auch sagen, die Trumps dieser Welt, die haben möglicherweise emotional die besseren Antworten auf das Ohnmachtsgefühl. Also würden Sie eindeutig sagen, man soll sich nicht gemein machen mit dieser Emotionspolitik und bewusst nicht auf Facebook da die Emotionen schüren? Man könnte das ja auch als liberaler Demokrat noch verstärkt tun.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das tun kann und dabei auch authentisch wirken kann, weil letztendlich kann man Emotionen zwar wecken oder kann sie vorgeben zu wecken und kann mit ihnen arbeiten, aber man kann nicht das machen, was am rechten Rand gemacht wird, nämlich damit dann alles abbrennen und letztlich diese disruptive Elemente, diese disruptiven emotionalen Bedürfnisse auch befriedigen. Wenn ich emotional Stimmung mache und dann doch in der Realität diesen Emotionen, diesen Erwartungen nicht nachkommen kann, dann wird es schwierig. Aber ich würde trotzdem sagen, Emotion ernst nehmen, emotional auch repräsentieren, das kann durchaus möglich sein. Die Frage ist, welche Emotionen sind es? Sind es vor allem Untergangsängste? Sind es vor allem auch spaltende Tendenzen? Oder ist es sowas, ich zitiere im Buch, wie Angela Merkel das damals gesagt hat, ja, wir schaffen das. Also wir zusammen packen ein Problem, eine Herausforderung an und dann können wir das auch schaffen. Das ist eine in die Zukunft gerichtete Stimmung letztlich, die natürlich damals und heute auch stark polarisiert hat, stark Gegenkräfte polarisiert hat, die aber im Grunde diese Selbstwirksamkeit zum Ausdruck gebracht hat, die eine liberale Demokratie braucht, um auch im Alltag und nicht nur alle paar Jahre bei Wahlen Bestätigung und Mitwirkung zu finden.
Es bleibt aber für mich eine Pointe, dass also Populisten weltweit ja auch als Superdemokraten auftreten, wie zum Beispiel Herr Trump. Das hat Peter Neumann hier neulich auch in der Sendung schön beschrieben. Und weil sie als einzelne autoritäre Herrscher angeblich viel demokratischer sind als alle anderen, muss man sie möglichst alleine unbehelligt gewähren lassen. Das ist ja eigentlich ein grotesker Widerspruch zur wirklichen Demokratie. Das klingt fast ein bisschen nach Monty Python. Ist das der Mechanismus eines Trump?
Ja, das ist ein Teil des Mechanismus eines Trumps. Der wichtigste Mechanismus ist, dass seine Anhänger das Gefühl haben, durch ihn zu wirken, wenn er die internationalen Organisationen verlässt oder sprengt, wenn er die paramilitärischen Eistruppen auf die Straße schickt, um Migranten abzuschieben, wenn er Krieg führt, dann spüren Menschen, da passiert etwas, da hält sich jemand nicht an die Regeln, da bricht jemand aus diesem Korsett, das die Handlungsspielräume einfriert und dann kann er sagen, er ist der größte Demokrat, weil er führt zu einem handlungsfähigen Staat und zentral ist es, die Menschen sich durch ihn als stellvertretend letztlich aktiv fühlen, obwohl realerweise ja ihre Handlungsspielräume, die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten, selbst die Wahlen sind in Gefahr und werden eingeschränkt mit dem Gerrymandering und anderen Mechanismen, die dazu führen, dass es eben nicht mehr one person, one vote ist. Das heißt, ja, das ist der paradoxe Mechanismus des Autoritarismus.
Matthias Quent ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Keine Macht der Ohnmacht, wie wir Krisen bewältigen und uns gegen Faschismus wehren. Es ist auch ein Kapitel im Buch, wo Sie in die Geschichte schauen. Also wir können zwar, glaube ich, aus der Geschichte selten etwas eins zu eins lernen, wir können uns aber sozusagen einen Reim machen. Was können wir denn aus der Geschichte mitnehmen? Was können wir lernen über die Entstehung von Faschismus? Sie zitieren Erich Fromm, der schreibt darüber, dass diejenigen, die sich besonders ohnmächtig fühlen, irgendwann einem Wunderglauben verfallen. Was ist damit gemeint, mit Wunderglauben?
Der Wunderglaube oder auch der Zeitglaube ist einer der zentralen, der vier zentralen Mechanismen, die Fromm damals identifiziert hat, um zu sagen, also Die Ohnmacht als Gefühl ist so unerträglich, dass wir sie versuchen wegzudrücken. Und ein Mechanismus ist der Wunderglaube zu sagen, dass irgendwie wird sich schon alles lösen. Ja, irgendwann kommt die Technologie, wenn wir nur offen genug sind, die alle Probleme löst, wäre vielleicht eine Übertragung auf heute. Man hört immer mal Politiker, Politikerinnen sagen, ach ja, in ein paar Jahren, wenn es wieder ruhiger wird, dann wird das mit der AfD auch wieder vorbei sein. Man hofft also auf irgendwas in der Zukunft und dieser Wunderglaube ist deswegen so problematisch, weil dieser Wunderglaube, so menschlich er ist, ja, zu hoffen, dass irgendwie die Erlösung eintreten wird, erstens dazu führt, dass wir inaktiv bleiben, dass wir nicht das tun, was wir jetzt schon tun könnten, um wirklich die Zukunft auch besser zu machen. Das ist auch wieder in der Frage insbesondere der Klimakrise ein ganz zentraler Mechanismus, ein Vertröstungsinstrument, statt heute zu tun, was möglich ist. Und die Forschung sagt, wir haben die Technologien dafür bereits, wird uns auf die Zukunft vertröstet. Und auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass die Probleme nicht bearbeitet werden, also faktisch immer noch größer werden und ihre Bearbeitung in der Zukunft umso anstrengender, teuer, schwieriger und vielleicht auch aussichtsloser wird. Ja, einer der zentralen Mechanismen, Wunder und Zeitglauben, dann brauchen wir heute nichts machen und können trotzdem unsere innere Ohnmacht versuchen, irgendwie zu beruhigen. Es wird sich schon irgendwie lösen. Das ist in politischen, in gesellschaftlichen Fragen allerdings unmöglich, wenn man nicht selber was dazu beiträgt.
Sie beschreiben ja das dann auch nochmal, was die Nationalsozialisten damals gemacht haben, als die Menschen offenbar diese Sehnsucht hatten, einen Wunderglauben hatten und auch ein Gefühl der sozialen Ohnmacht hatten. Die Nazis haben dann ja gerade nicht das beseitigt, dass die Menschen als soziale Ohnmacht empfunden haben. Sie haben gewissermaßen auch da wieder Gefühle umgelenkt und sie verabsolutierten die Ohnmacht, schreiben Sie. Also wie hat dieser Mechanismus funktioniert, den die Nationalsozialisten damals angewendet haben?
Du bist nichts, dein Volk ist alles. Das ist der zentrale Satz. Man sollte sich über das Kollektiv, über das völkisch hergestellte Kollektiv, sollte man die innere, individuelle und auch auf die Welt bezogene Ohnmacht, das hat das kompensiert. Ja? Also dass man sowohl in der Welt sich verloren fühlte, auch damals gab es ja eine starke Globalisierung schon seit den 20er Jahren, als auch persönlich, individuell durch Krisen, durch die Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen. Diese Verunsicherung wurde kompensiert durch ein extrem starkes kollektivistisches Angebot, das nicht nur menschenfeindlich und anti-individualistisch, sondern eben faschistisch war. Also der Führer war derjenige, der gewirkt hat und wer Teil der Bewegung war, wer Teil dieses Volkskörpers war, der hat eben durch die Entscheidungen des Führers, die nicht in Frage zu stellen waren, dann die Ohnmacht letztlich durch einen harten militärischen, gewaltförmigen Zwang verdrängen können. Und das ist das, wir haben es angesprochen, ja, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und das ist das emotionale Identitätsangebot, das wir auch heute in kollektivistischen Bewegungen sehen, die letztlich nicht die Dinge in Frage stellen, die wirklich verantwortlich sind für Ohnmachtsbedingungen, also die Machtkonzentration bei großen Unternehmen beispielsweise, die großen Verstrickungen im Kontext der Globalisierung der Märkte, die real existierende Widersprüchlichkeit auch innerhalb der Demokratie, all das ist kompliziert. Aber wenn ich sage, ich setze mir eine rote Mütze auf und bin Teil der MAGA-Bewegung oder hänge mir eine blaue Fahne in den Garten, dann kann ich mich wirksam fühlen. Alle anderen richten sich vielleicht gegen mich. Auch das ist eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit und das Heilsversprechen, durch diese Bewegung, durch diese Partei wirken zu können. Alle Probleme letztlich werden sich dadurch lösen. Das ist in der Intensität und es ist nicht dasselbe wie zu Nazi-Zeiten, aber die Muster der Mobilisierung, die ähneln sich schon deutlich.
Interessant ist ja mit Blick auf die Geschichte, Sie haben vorhin die Globalisierung angesprochen, dass man eben Nationalismus und Protektionismus nicht nur als ökonomische Strategien sehen muss, sondern eben auch ja als kulturelle, als psychische Antworten auf Verunsicherung?
Ja, das sind Sie ganz klar. Und auch da ist ein Widerspruch, weil die Demokratie ist ja nun mal national überwiegend, wenn wir jetzt mal auf die, nicht auf die EU, Europaparlamentswahlen schauen, aber überwiegend auch hierzulande national organisiert. Das heißt, es sind die nationalen Parlamente und ein Stück weit die föderalen Parlamente, die eigentlich uns als Bürgerin zum Souverän machen sollten. Und gleichzeitig spürt man, und je nachdem, wo auf dem politischen Spektrum die Problemlage besonders drückt, also entweder durch Migration und die geflüchteten Menschen, die hier sind, die machen diese Verstricktheit deutlich. Andere verweisen vor allem auf die Folgen der Klimakrise, die hier oder im globalen Norden verursacht wird, aber jetzt schon im globalen Süden dazu führt, dass ganze Regionen unbewohnbar werden, dass es zu mehr Krisen kommt, Rüstungsproduktion, Krieg, all diese Zusammenhänge hängen daran. Und man hat den Eindruck, durchaus zu Recht, dass sie durch die demokratisch legitimierten Parlamente nicht mehr kontrollierbar sind. Am deutlichen wird es ja auch, wenn wir über soziale Medien sprechen, wo für uns hier im öffentlichen Raum auf einmal Regeln gelten, die sich irgendwelche amerikanischen Privatkonzerne ausgedacht haben. Also diese Wahrnehmung von Kontrolldefizit, die dann auch dazu führt, dass Antworten wie ja, Make America First oder America First, Make America Great Again, Nationalismen in Europa, Brexit, Deutschland, all das sind Reaktionen auf diese durchaus nicht unberechtigt wahrgenommenen Kontrollverluste.
Elmar Teves hat uns geschrieben, er fragt, ist die humanistische Bildung nicht ein Hebel gegen die Ohnmacht des Einzelnen, gegen die Entwicklung der Welt? Etwa nach dem Motto, Wissen ist Macht. Die Frage von Elmar Teves, humanistische Bildung.
Ja, Bildung ist selbstverständlich immer gut und trotzdem schreibe ich im Buch Erfahrung schlägt Bildung. Also ein theoretisches Wissen, das wenn es abstrakt bleibt und keine Bestätigung im Lebensalltag von Menschen findet. Und damit meine ich vor allem von Menschen, die vielleicht einen prekäreren Lebensentwurf haben, die nicht die Erfahrung gemacht haben, dass sie wirksam sein können. Das ist also ein lang andauernder Prozess und gleichzeitig sehen wir, dass durchaus ja auch hochgebildete Menschen, dass Menschen mit demokratischem Gestaltungswillen sich an diesen rechtsautoritären Bewegungen orientieren, weil im Alltag und auch wenn man mit Politiker und Politikerinnen spricht, die Handlungseinschränkungen ja da sind. Ja, die realen Komplexitäten, Abhängigkeiten führen dazu, dass man nicht so die Politik machen will und kann, wie man das gern möchte. Ja, Bildung, humanistische Bildung ist immer noch ein ganz zentraler Schlüssel. Aber die politischen Bedingungen und Strukturen müssen dafür auch die Möglichkeiten schaffen.
Ein wichtiger Punkt im Buch ist ja auch demokratische Resilienz und überhaupt die Möglichkeit von Engagement kann nur entstehen, wenn es den Menschen materiell auch einigermaßen gut geht. Also diesen Faktor kann man ja nicht wegdiskutieren. Ich brauche eine gewisse Ausstattung oder ich brauche eine gewisse Sorgenfreiheit, was das angeht, damit ich mich auch für die Demokratie engagieren kann.
Ja, das zeigt sich empirisch immer wieder in Studien, dass Engagement durchaus etwas ist, was mit Privilegien verbunden ist, mit relativen Privilegien. Jetzt ist es man braucht nicht viel Eintritt zu bezahlen, um im Fußballverein mitzumachen und mitzuwirken. Und das ist auch unheimlich wichtig. Und trotzdem sehen wir, dass diejenigen, die stark sozial engagiert sind, auch diejenigen sind, die ein höheres Bildungsniveau, ein höheres Einkommen haben. Statistisch sagt nie was für den Einzelfall. Aber auch dieser Bereich des politischen Engagements, des sozialen Engagements hat sich ja stark entwickelt und auch zum Positiven entwickelt. Viele, viele Menschen engagieren sich in unterschiedlichen Zusammenhängen und trotzdem gibt es auch dort Ausschlüsse, gibt es auch dort Mechanismen, die dazu führen, dass vielleicht nicht alle mitmachen können und dass auch eine gesellschaftliche Polarisierung sich dort fortsetzt. Und natürlich ist einer der wichtigsten Ressourcen auch hier schlicht und einfach die Zeit und die Zugänglichkeit, also die Offenheit von Strukturen, die dazu führt, kann ich überhaupt mitwirken, wer wirkt mit und in welche Richtung entwickelt sich dann auch letztlich die Werteentwicklung, die innerhalb dieser Organisation betrieben wird.
Rechtsextreme beobachten wir, dringen ja ganz gezielt in den Alltag ein, zum Beispiel über Sportvereine oder lokale Sponsoren, treten da oft eben nicht rassistisch oder extremistisch auf, sondern sie präsentieren sich als Kümmerer und bürgerliche Alternative, um eben Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft zu schaffen. Kann man sich bei dieser Strategie was abschauen möglicherweise?
Naja, das ist ja eine Strategie, die auch die Rechten sich erstmal abgeschaut haben. Also früher waren in Ostdeutschland die PDS eine große Kümmererpartei. Die CSU schafft es in Bayern immer noch ziemlich gut, das abzudecken. Die SPD in einigen Teilen des Landes auch noch, in anderen nicht mehr so gut. Also diese lokale Verwurzelung, Verankerung, das Präsentsein in den Strukturen, das Ansprechbarsein, das lokale Engagement in der Sichtbarkeit ist der zentrale Schlüssel, wenn wir auch auf die Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland schauen. Das hat ganz massiv etwas damit zu tun, dass sie in vielen gerade ländlichen, strukturschwachen Regionen die Partei ist, die konsequent vor Ort sichtbar ist, durch Büros, durch Stände auf dem Marktplatz. Die Abgeordneten gehen nicht zur Ausschusssitzung im Landtag, aber dafür stehen sie Woche für Woche auf den Marktplätzen, sind emotional und politisch ansprechbar, gehen in die Vereine. Jetzt ist gerade ein Strategiepapier veröffentlicht worden, ein internes, dass das nochmal gerade auch für Westdeutschland als Strategie ausgibt, in den ländlichen Raum hineinzugehen und wenn man dort keine Andockpunkte findet, dann die selber herzustellen, indem man Immobilien und so weiter erwirbt und einrichtet. Ja, die Politik hat darauf eigentlich bisher noch nicht genug reagiert. Die CDU Friedrich Merz hat mal ausgegeben, so etwas wie eine weiße Fleckenkampagne zu machen, um stärker in die Fläche zu wirken, stärker auch wieder als Partei präsent zu sein. Ich habe davon bisher noch nicht so viel als Folgen mitbekommen. Ich kann mich täuschen. Das ist auf jeden Fall das, was es eigentlich bräuchte. Und deswegen auch das soziale Engagement, auch bei allen Widersprüchen, die man inhaltlich zu welcher demokratischen Partei auch immer hat. Aber das anzuerkennen, wertzuschätzen, vielleicht auch daran teilzuhaben, in die Parteien einzutreten oder sie zu unterstützen, um in der Fläche wieder präsent zu sein und auch einen Resonanzraum zu schaffen, das ist eine der Antworten. Da muss man die extreme Rechte gar nicht kopieren, sondern vielleicht andocken an den eigenen Traditionen und an den eigenen Entwicklungen, als es noch von den Ressourcen her besser zu gewährleisten war, als das jetzt der Fall ist.
Machen wir es doch jetzt nochmal konkret. Wie erreichen wir es, Orte zu schaffen, an denen man selbst Wirksamkeit lernt im Alltag? Vielleicht können Sie ein, zwei ganz konkrete Beispiele bringen, wie man diese Orte der Selbstwirksamkeit für die Menschen schaffen kann.
Das Entscheidende ist, und darauf versuche ich mit dem Buch hinzuweisen, dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Menschen, die bereits hoch engagiert sind, für die ist es nicht schwer, vielleicht auf eine Demonstration zu gehen, selber Demonstrationen zu organisieren, also aktivistisch zu werden. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung. Die meisten können sich nicht vorstellen, in Parteien zu gehen oder irgendetwas anderes zu tun. Und da sind alltagsnahe Zugänge, die auch das emotionale Bedürfnis ansprechen, total wichtig. Ich weise im Buch darauf hin, weil das auch die Studie gezeigt hat, dass Einsamkeit ein ganz zentrales Problem, ein ganz zentraler Grund ist, der mit geringem Engagement und auch einer geringen Selbstwirksamkeitseinschätzung einhergeht. Das heißt, es muss darum gehen, Orte zu haben, zu öffnen, im besten Fall sogar aufsuchend, also vielleicht mal an Haustüren in der Nachbarschaft zu klingeln, Menschen direkt einzuladen, doch mitzumachen und zunächst über dieses Gefühl, über diese Wahrnehmung von ich bin nicht allein, ich komme mit anderen zusammen, sehr niedrigschwellig, ich brauche dafür nicht viel Wissen, ich brauche keine Expertensprache. Das sind ganz konkrete Ansätze. In vielen Städten gibt es sogenannte Plauderbänke, wo Menschen zusammenkommen können, wenn sie mit anderen sprechen wollen. Räume, die also auch nicht kommerzialisiert sind, wo man nicht viel Geld braucht oder kein Geld braucht, um erstmal in den Kontakt zu kommen. Das funktioniert, das kann sehr gut funktionieren.
Herr Quent, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch bei ARD Sounds. Das ist der neue Name der ARD Audiothek. Die hat jetzt ein tolles neues Gewand. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen natürlich auch immer auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp für Sie. Riefenstahl, Influencerin des Bösen, erzählt die Geschichte der wahrscheinlich bis heute einflussreichsten deutschen Filmregisseurin Leni Riefenstahl. Die ist berühmt geworden durch Propagandafilme wie Triumph des Willens oder Olympia, die sie als junge Frau für die Nazis Nazis gedreht hat. Nach dem Krieg hat Leni Riefenstahl dann immer wieder behauptet, ihre Filme hätten gar nichts mit Hitlers Verbrechen zu tun gehabt. Sie habe ja nur als Künstlerin das gemacht, was sie am besten konnte, nämlich schöne Bilder geschaffen. Die Journalistin Katja Peisen-Petersen hat sich für den Podcast einmal quer durch Riefenstahls Nachlass gehört, durch unzählige Tonbänder und aufgezeichnete Telefonate. Sie hat dabei Riefenstahls Behauptungen mit anderen Quellen abgeglichen und einen Haufen Lügen aufgedeckt. Riefenstahl, Influencerin des Bösen, ist die neueste Staffel vom Podcast Alles Geschichte. Finden Sie ab sofort in der ARD Audiothek, nein, so hieß sie früher, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr geht in unsere Shownotes, da haben wir auch den Podcast verlinkt.